Der Wanderer. Abends wurden die Berge schwarz und die Silhouetten der Kuppen zeichneten sich scharf vor dem leuchtenden Blau des Abendhimmels ab. Jansen saß vor der Tür des Hauses, in dem er ein Zimmer gemietet hatte, und rauchte. Er tat dies jeden Abend, seit er in das Dorf gekommen war, vor ein paar Monaten, und darüber hatte er sich angewöhnt, nachdem die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, das Verlöschen des Tageslichts zu beobachten. Das Dorf lag am Ende eines Seitentals, es lag hoch, und es hatte 48 Bewohner, zu denen zählte, wer nicht nur den Sommer über vor Ort war, sondern auch den Winter mit überstand. Hinter dem Haus, das Jansen vorübergehend bewohnte, endete die Asphaltstraße, die sich kurvenreich aus der Ebene bis in das Dorf hochschlängelte und ging dort in den Wanderweg über, rot-weiß markiert, der schnell sehr steil anstieg und in die Berge hineinführte. Jansen wusste, dass sich dieser Weg nach 2 Stunden hinter dem Wald gabeln und entweder über den Pass in das nächste Seitental, 8 Stunden Gehzeit, oder rot-gelb markiert zum höchsten Berg der Region führen würde, ein 4.500er, 16 Stunden Gehzeit mit Zwischenübernachtung auf einer Hütte. Als Jansen ankam, am Anfang des Frühlings, hatte er sich gewundert, wie viel Schnee es hier gab. Und er hatte die Wanderschuhe in den Schrank des kleinen Zimmers gestellt, sich vor das Haus gesetzt und angefangen zu warten. Im Frühling sei schön zu wandern. Diesen Satz hatte er im Kopf gehabt, als er beschloss, sich aufzumachen, und dazu gehörte das Bild einer Wiese mit Blumen und Vogelgesang in der Luft. Der Schnee war aber nicht das Einzige, was ihn gewundert hatte. Da waren die Häuser, eine Art Fachwerk, die von unten nach oben breiter gebaut waren und einen umlaufenden Balkon um das obere Stockwerk hatten. Dann der günstige Preis seines Zimmers, Tisch, Bett, Stuhl, eine Kochnische, Erdgeschoss, einfach und sauber, das Fenster mit Blick auf die Berge. Und die Vermieterin, eine alte Frau, die über ihm wohnte, die kein einziges Wort seiner in der Schule gelernten Wörter einer Weltsprache verstand. Was ihn aber vor allem und am meisten gewundert hatte, war die eigentümliche Art der Stille. Der Schnee knirschte unter seinen Schuhen, als er die beiden Stufen des Hauses am ersten Abend hinunterstieg und den Stuhl des Zimmers vor die Haustür stellte. Und als er zum Sitzen gekommen war und das Feuerzeug sein Klacken von sich gegeben und der erste Zug an der Zigarette das leise Knistern des verbrennenden Papiers hervorgebracht hatte, hörte er das Rauschen des Gebirgsbaches, der das Dorf in 2 Hälften teilte und unterhalb der Straße weiter hinab ins Tal floss. Jansen wusste in diesem Moment noch nicht, dass es das einzige Geräusch des Ortes bleiben würde und dass sich über das gleichmäßige Fließen des Wassers eine andere, tiefere Stille legen wird, die er zu diesem Zeitpunkt seines Lebens noch gar nicht kannte. Er rauchte seine Zigarette zu Ende, legte den Stummel neben den Stuhl in den Schnee, sah auf die Uhr und schlug frierend die Arme um sich. Später dann ging er ins Zimmer und holte eine Decke aus dem Schrank, die er mit nach draußen nahm, in die er sich einwickelte. Die Tage vergingen, der Schnee ließ sich Zeit und die Bewohner des Dorfes fingen an, Jansen zu grüßen. Und Jansen richtete sich ein. Er fegte das Zimmer in allen Ecken, auch unter dem Bett, nahm Kleidung und Wäsche aus dem Rucksack und räumte sie in den Schrank, klebte Postkarten Bergsee vor Gipfel an die kahlen Wände, eine über den Tisch und eine am Kopfende über das Bett. Er fand mit der Vermieterin ein paar gemeinsame Worte und in die Pfanne, die im ungenutzten Zustand an einem Nagel über der Spüle hing, schlug er das erste Spiegelei. Er zog sich Mütze und Schal an, vergrub die Hände tief in den Taschen, da er nicht an Handschuhe gedacht hatte, und stapfte durch die Straßen des Dorfes, Häuser betrachtend, sich Gesichter einprägend, den günstigsten Zugang zu Zigaretten suchend. Bei einem Besuch im einzigen Restaurant des Dorfes stieß Jansen auf ein Regal mit Büchern. Über dem Restaurant waren im oberen Stockwerk die Unterkünfte für die im Sommer vorbeikommenden Wanderer eingerichtet und diese hatten Bücher zurückgelassen, weil sie zu schwer gewesen waren oder weil sie sie ausgelesen hatten. Vor allem Romane standen da, verschiedene Sprachen und Wanderbücher der Region, die wichtigsten Wege. Daneben standen einige Sachbücher, richtig fotografieren, wandern mit Kindern, Flora und Fauna in den Gebirgen der Welt. Jansen fuhr mit den Fingern über die Buchrücken, nahm ein paar Exemplare aus dem Regal und hielt sie fragend dem Wirt hin, der kurz aufsah und nickte. Er verließ das Lokal, lief die zugeschneite Straße des Dorfes hinauf und erreichte das Haus, in dem sein Zimmer lag, mit schnellgehendem Atem. Er schloss die Tür hinter sich zu, setzte sich an den Tisch, an das Fenster, unterhalb des beginnenden Wanderweges und fing an zu lesen. Eine Einführung über das Wandern, eingelaufene Wanderstiefel, Qualität von Wanderstöcken und so weiter. Das Buch war fast neu. Er fuhr mit der flachen Hand über die Seiten, hob es hoch und roch an der Knickstelle. Er las, was zu tun war bei einem Wimpernbiss, beim Absturz in eine Felsspalte bei Lawinengefahr. Als er bei der Lawinengefahr angelangt war, suchte er nach dem Papierblock, den er in das obere Fach seines Rucksacks gestopft hatte, und machte sich erste Notizen, Hilfezeichen, Notfallnummern, wie man einen Knochenbruch schient. Dann strich er es durch, riss die Seite heraus, fing noch einmal von vorne an, zuerst das, was näher lag, wie man atmen solle beim Laufen, dass man den eigenen Rhythmus finden, gut essen und immer viel trinken müsse, alles nützliche Tipps, später dann die Knochenbrüche, die Hilfezeichen, die Wimpern. Er vertiefte sich in die Geschichte der Region, die wirtschaftliche Entwicklung, die aktuelle Situation. Er kochte sich Tee literweise und las von der Idee und der Umsetzung des 1000 Kilometer langen, vor ihm liegenden Wanderweges. Ab und zu sah er vom Buch auf, umschloss den Trinkbecher mit beiden Händen und blickte aus dem Fenster, um dem wohligen Gefühl, das sich in ihm ausgebreitet hatte, nachspüren zu können. 1000 Kilometer, alles zu Fuß. Er wird unterwegs sein, so richtig. Dann senkte er wieder den Kopf, verglich Texte und Bilder über Gebirgsarten, Formen des Gesteins, besondere Pflanzen. Er las über die Eiszeit, über abrupte Landschaftswechsel, über ausgestorbene Tiere und er versuchte, sich wichtige Zahlen zu merken. So verging Zeit. Jansen las und verließ selten das Haus. Aber zwischendurch stand er auf, ging vor die Tür, rauchte eine Zigarette und schaute, wie hoch die Sonne stand und wie hoch der Schnee. Als er die Bücher der vor ihm Gewanderten zu Ende studiert hatte, fragte er den Wirt mit Hilfe eines Wörterbuchs und mit Gesten seiner Hände nach Karten. Er erhielt eine Autokarte und eine Wanderkarte, die schon zerfleddert war, und da er den Wirt noch einige Male ansprach, brachte dieser von seiner nächsten Einkaufsfahrt aus der Stadt, unten in der Ebene, eine Handvoll Karten mit und warf sie ihm hin. Jansen räumte Zigaretten, Aschenbecher und Teekanne auf dem Tisch in seinem Zimmer beiseite, breitete die Karten aus und klebte die, die den gleichen Maßstab hatten, zusammen, sofern dies möglich war. Es blieben ein paar freie Stellen, an denen er weißes Papier einfügte. Mit der im größtmöglichsten Sorgfalt studierte er die Routen der Wanderbücher und begann, die fehlenden Kartenabschnitte, so wie sie sich aus den Übersichtsskizzen und den Beschreibungen heraus ergaben, säuberlich zu ergänzen. Er malte Höhenlinien und Bäche, schätzte die Zahl der Häuser, die er als kleine schwarze Quadrate einzeichnete, und schrieb die Namen der Dörfer und Berge in sauberer Schrift auf. Er zeichnete die Lage der Schutzhütten und der Alme ein, und dort, wo die Wegbeschreibung der Bücher von schwierigen, ungesicherten Wegstellen sprach, malte er hauchdünn ein Ausrufezeichen. Hauptwege zeichnete er als durchgehenden Strich, deutlich und schwarz, Nebenwege nur gestrichelt. Er prägte sich alles ein, Orte, Berge und Streckenführungen, Alternativen dazu, Abzweige, Abkürzungen, empfohlene Umwege bei Gewittergefahr. Er wog Vor- und Nachteile ab und entschied sich dann zwischen den Möglichkeiten, zeichnete die erste Wahl seines Streckenverlaufs rot ein und seine zweite Wahl blau, schrieb mit einem dünnen schwarzen Feinliner die Gründe der Wahl unten an den Rand der Karte, falls ihm die Entscheidung später mal auf dem Weg nicht gleich einleuchten sollte. 1000 Kilometer. Zwischendurch hielt er inne und blickte hinauf zu den Bergen. 1000. Das Blühen der Wiesen und die Vögel und er. Die Tätigkeit mit den Karten nahm einiges seiner Zeit in Anspruch. Und eines Abends stellte Jansen wie immer den Stuhl vor die Tür und seine Schuhe traten auf Steinplatten, denn der Schnee auf der kleinen Terrasse war inzwischen geschmolzen. Das Rauschen des Baches war angeschwollen, der Bach trug die Wassermassen der Berge ins Tal hinunter und Jansen sah zu, wie die Grenze des Schnees immer weiter die Berge hinaufkletterte und wie aus der durchgehend weißen Decke vereinzelte Schneefelder wurden, erst nah beieinander liegend, dann über die Hänge verstreut. Jansen beeilte sich, die Arbeit an den Karten fertigzubringen, aber er wurde nicht minder sorgfältig dabei und so verbrachte er die Tage tief über die Bücher und über sein Werk gebeugt. Eines Tages schrak er hoch, weil er meinte, Stimmen gehört zu haben. Er richtete sich auf und sah beim Blick aus dem Fenster zwei Wanderer. Sie kamen aus den Bergen, sie trugen Rucksäcke, stützten sich auf Stöcke, derart Stöcke, die ihm in den Büchern empfohlen worden waren, liefen auf dem schmalen, steinigen Weg hintereinander und riefen sich ein paar Sätze zu. Vielmehr rief einer von ihnen, der andere blickte vor sich auf den Boden, er wirkte müde, sogar erschöpft. Jansen stolperte aus dem Haus und hob die Hand, und diesmal verstand man seine Worte der Weltsprache und sie nahmen seine Einladung an. Sie tranken Tee, klopften ihm auf die Schulter wegen der Karten und zeigten ihm, wo auf der Strecke die Schneefelder so groß waren, dass eine Überquerung ohne Schneeschuhe nicht möglich war. Schneefelder. Die Route war voller Schneefelder. Janssen ließ sich die Lage und die Größe der Felder erklären und zeichnete sie mit Bleistift ein. Es dauerte einige Tage, bis die nächsten Wanderer kamen, die, wenn auch bereitwillig, so doch nur kurz Auskunft über den Schnee auf der Strecke gaben. Sie wollten ankommen, sagten sie, essen und schlafen und ausgeruht sein für morgen, für die nächste Tour, denn der Berg rief, wie sie es nannten. Janssen zeichnete sich diese Felder in seine Karten ein und beschloss von diesem Tag an, sich zum späten Nachmittag hin vor die Tür zu setzen, um keinen Wanderer zu verpassen. Noch wanderten nicht viele, sie kamen in Abständen von mehreren Tagen, liefen an seinem Haus vorbei, erzählten von Schnee, viel zu viel Schnee, von Gämsen, Murmeltieren und Adlern. Janssen notierte alles. Er führte Buch über die Anzahl der Wanderer, Datum, Uhrzeit und Wetter und notierte auch seine persönlichen Eindrücke ihrer körperlichen und seelischen Verfassung. Einer wirkte verstört, er war in einem Schneefeld eingebrochen und einige Meter tief in den darunter fließenden, steilen Bach gefallen, hatte sich wie ein Wunder nichts zugestoßen, aber einen halben Tag gebraucht, um sich aus der misslichen Lage zu befreien und ohne Seil zurück auf den Weg zu gelangen. Er meinte, er würde im Dorf bleiben, um Pause zu machen, und nachdem Janssen ihn einige Tage nicht gesehen hatte, traf er auf einen ausgeruhten und lebendigen Wanderkollegen, dessen Geschichten zu lauschen große Freude bereitete. Am folgenden Morgen verabschiedete Janssen ihn, er stand in der Tür und sah ihm nach, bis ihn die Berge verschluckt hatten. Bald würde er auch laufen, 1000 Kilometer, und am Ende der Berge das Meer. Janssen hob den Becher mit Tee in seinen Mund und dachte, wie eigenwillig dieser Weg doch sei, er machte ihn auf ungekannte, heftige Art bis in alle Poren lebendig. Janssen trank den letzten Schluck aus dem Becher, schüttelte die restlichen Tropfen auf die Erde und wand sich von den Bergen ab und trat ins Haus. Dann wurden es viele. Sie kamen mittags, sie kamen nachmittags, einzeln oder zu zweit, in kleinen Gruppen. Einige wirkten müde, andere hellwach, manche liefen schweigend, andere schwatzten laut vor sich hin. Sie kamen früher am Tag an, da die meisten Schneefelder geschmolzen waren und der Weg nun in weniger Zeit zu bewältigen war. Es gab noch einige gefährliche Stellen, aber auch die würden bald nicht mehr da sein. Die Tage wurden erst warm und dann heiß und die Abende lau, wenn auch nicht so lau wie in der Ebene, dass später am Abend immer eine kühle Brise von den Bergen herunterkam. Janssen saß vor dem Haus und betrachtete das Leuchten des Himmels an den schwarzen Rändern der Berge. Er hatte sich die Silhouette gut eingeprägt, er hätte sie mit geschlossenen Augen aufzeichnen können. Zur Linken der Anstieg, wie ein Kind einen Berg malen würde, glatt und stetig, dann ein abruptes Abwärts bis hin zu einem Plateau, das Plateau anfangs auch glatt, dann voller Zacken, tief schwarz, spitz in den Himmel ragend. Dort, wo der Himmel jetzt am hellsten war, ging es wieder hinauf, diesmal steil, und oben kam ein letzter Vorsprung, eine Nase, der höchste Punkt, den er von seinem Platz aus sehen konnte. Eigentümlich war der Fels, auf dem sich dann neigenden Bergrücken, nicht ganz so hoch wie der Gipfel, aber aufrecht und schmal, ein Stein wie hinaufgetragen, abgestellt und da oben vergessen. Diesen Berg erkannte er immer, egal von welchem Punkt im Tal er hinaufblickte. Er würde einen Umweg laufen, gleich auf der ersten Etappe, um zu diesem Stein zu gelangen. Er würde den Biwaksack dort ausbreiten und genau an diesem Stein schlafen, und er würde sehen, wie lange die Sonne noch am Himmel war, die er von hier aus schon längst nicht mehr sehen konnte, aber deren Leuchten den Stein so schwarz und deutlich in den Himmel hineinzeichnete. Das würde er tun, bald. Janssen zog an der Zigarette, drehte den Kopf, blickte hinauf und wusste doch schon, dass der Himmel hinter seinem Haus jetzt so dunkel war, dass man den Übergang zu den Bergen nicht mehr erkannte. Er stand auf und ging in sein Zimmer, machte das kleine Schreibtischlicht an und sah auf die Karten, die er ringsum an die Wände gehängt hatte. Ihm wurde beinahe schwindelig, ein Flattern im Bauch, 1000 Kilometer. Er ging zum Schrank und zog die Schuhe heraus, die er am ersten Tag seiner Ankunft dort hineingestellt hatte. Er fuhr mit den Fingern über das Leder, es wirkte spröde, es war an der Zeit, die Schuhe gut einzulaufen, alle Wanderbücher sprachen davon. Janssen trat aus dem Zimmer, setzte sich auf die Stufen der Haustür und zog sich die Schuhe an. Er schnürte sie sorgfältig, krempelte die Hosenbeine hoch und griff nach den Zigaretten. Das Licht war inzwischen blass hinter den Umrissen der Berge und die Zigarette glimmte vor seinem Gesicht hell auf. Janssen erhob sich, wippte in den Knien, drehte die Füße nach innen, nach außen, das Leder knarzte leise. Er stellte sich auf die unterste Stufe, federte auf Zehenspitzen und sprang mit einem Satz vor den Stuhl, ging in die Hocke, die Schuhe fühlten sich gut an dabei. Schwer waren sie, schwer und robust, so mussten sie sein, schließlich war der Weg da oben kein Kinderspiel. Er würde sie einlaufen in den nächsten Tagen und dann loslaufen, ganz bald, also dann, wenn es soweit war. Er würde mit ihnen über Wiesen gehen, unterwegs sein, so richtig, und am Ende der Berge das Meer. Jansen hockte sich auf die Stufen, rauchte die Zigarette zu Ende und zog sich die Schuhe wieder aus. Auf Socken ging er zurück in sein Zimmer und stellte die Schuhe neben den Tisch an die Wand, auf der die Karten mit dem Maßstab 1:25.000 hingen. Er legte sich auf das Bett, er ließ die Tür offen stehen, verschränkte die Arme unter dem Kopf, erst die Schuhe einlaufen, bis sie geschmeidig waren, und dann gut packen, sorgfältig packen, so wenig wie möglich, 8 Kilo, das wäre optimal. Jansen schloss die Augen, das Rauschen des Baches drang durch die geöffnete Tür in sein Zimmer, und er fühlte, dass er umgeben war von bemalten, beschriebenen, zusammengeklebten Karten, auf denen die Route war, seine Route 1.000 Kilometer. Stöcke, irgendwo auch noch Stöcke auftreiben und die Notizen auswerten, einmal noch. Jansen drehte sich auf die Seite, blinzelte und sah die Schuhe neben dem Tisch auf dem Boden stehen. Er wollte sie noch zu sich an das Bett heranholen, aber er tat es nicht mehr. Er dachte gleich hole ich sie, und er lächelte und schlief ein, und draußen rauschte leise das Meer.